Also wir sind eigentlich im Prinzip dahingehend klar, dass ich jetzt mal das Aufnahmegerät gestartet habe.
Oh, so klar sind wir schon.
Ja.
Gut vorbereitet.
Nö.
Frau Sattler mit einem Stück Papier und der Herr Pastor.
Mit seinem Quetschball.
Mit seinem Anti-Stressball.
Ja.
Man könnte meinen, es gibt eine gewisse Anspannung.
Oh, Anspannung würde ich das nicht nennen. Ist aber einfach momentan ein bisschen viel und ein bisschen nervenaufreibend.
Aber dafür sind Anti-Stressbälle ja da.
Ja, ich muss halt ja immer irgendwas in der Hand haben.
Das ist mir noch nie aufgefallen, bis zu dem Punkt, als dieses rote Anti-Stressballherz in dein Leben gezogen ist.
Der Punkt, an dem das rote Anti-Stressballherz in dein Leben gezogen ist, klingt auch so nach so einer kitschigen Fernsehserie oder so. Von Rosamunde Pilcher, ja. Oder ich weiß nicht.
Staffel 1 bis 10 kann ich dazu sagen. Ich würde sagen, los geht's.
Ja. Grüße vom Quetschball.
Herzlich willkommen bei
Lehrertochter und Zimmermannssohn. Ich bin heute noch nicht ganz so auf der Höhe.
Heiko, der Pastor, ist noch nicht ganz so auf der Höhe und Anke, die Sozialarbeiterin, fragt sich, warum sie einen Beruf mit Menschen gelernt hat.
Das erinnert mich so ein bisschen an kreativ mit Menschen arbeiten, einmal Friedhofsgärtner. So irgendwie in diese
Richtung. Oh, wow, das ist auch spannend.
Ja. Kreativ mit Menschen arbeiten ohne Widerworte. So irgendwie. Man sollte nicht meinen, dass wir viel beruflich mit Menschen zu tun haben. Aber jetzt, um das ernst zu machen.
Friedhofsgärtner, das ist eine schlaue Idee.
Das ist momentan tatsächlich an so Tagen, wenn es so ist wie heute oder so ultra stressig wie bei mir im Moment, entwickle ich manchmal so eine leichte Soziophobie. Da bin ich manchmal froh über meine Montage und mich einkasernieren in der Wohnung.
Ich wollte gerade sagen, verschanzt du dich dann?
Ja, ja. Also wenn ich merke, ich hatte für die Woche viel zu viele Leute, dann ist der Montag meistens ein menschenfreier Tag so ungefähr. Einfach um mal nochmal den Kopf an Eindrücken und Ideen und Geschichten, die man so erzählt bekommt, zu rebooten.
Das finde ich total spannend, denn ein Kasernieren und niemand sehen kann ja eine gute Lösung sein. Ich versuche eher mit Quality Time mit ausgewählten Menschen einen guten Gegenpol zu bilden.
Das andere, weil ich hatte am Wochenende, das wisst ihr jetzt schon, wir könnten ja was völlig Wildes machen und mit dem Blumenkübel der Woche anfangen, aber nee, strukturkonservativ an der Stelle. Ich hatte Besuch von Freunden aus dem Saarland, die kamen Freitagabend bis Sonntag.
Strukturkonservativ, sagt der katholische Theologe. Wow.
Ich blühe auf.
Dafür, dass du aufblühst, bist du aber ganz schön pastorenleich angezogen heute.
Was? Ich habe mich eben schon umgezogen. Ich saß hier ich war unterwegs und saß hier im Anzug. Also das ist jetzt leger.
Da man Heiko nicht sehen kann, er trägt, ja, ich bin Priester, Hoodie.
Schau nicht so überrascht, das ist wichtig. Aber wir schweifen ab. Jetzt habe ich dir eigentlich eben versuchen wollen, für das Thema dieser heutigen Folge die Steilvorlage.
Ja, machen wir sofort. Würde an der Stelle, aber weil wir gerade von wie viele Menschen haben wir um uns rum gesprochen haben. Wusstest du, dass wir im Schnitt es schaffen, maximal 15 Menschen in unser engeres Umfeld zu lassen, die wir sozusagen stressfrei auf Augenhöhe wertschätzend bedienen können, im Sinne von engere Bezugspersonen, nicht flüchtige Bekannte, und dass wir nicht in der Lage sind, mehr wie 150, flüchtige Bekannte irgendwie auf dem Deckel zu haben, ohne die Kontrolle zu verlieren und in Stress zu geraten darüber?
Zahlenmäßig so nicht, aber ich habe für mich irgendwie das, also ich merke das momentan, ja, dass es ein begrenztes Limit an, ein begrenztes Limit ist auch, ein Limit an Personen, die man, dem man sich beschäftigen kann, gibt. Ich hätte das aber nicht so hoch wie 15 geschätzt. Also ich wäre da eher im vielleicht gerade so zweistelligen Bereich. Ich hätte jetzt eher so zwischen 5 und unter 10, also irgendwo so, sowas da geschätzt. Aber ich glaube, das ist dann nochmal der enge Kern von den Leuten, wo ich sage, das ist, sind enge Freunde. Aber ich weiß, was du meinst. So hoch mit 15 hätte ich das aber tatsächlich nicht geschätzt. Ich hätte weniger gesagt.
Spannend, dass du das als zu hoch empfindest. Ich hätte jetzt gedacht, 15 ist wenig.
Kommt auf die Art und Weise. Ich finde 15, also wenn ich überlege, wenn ich mit 15 Leuten denselben Zirkus im Leben veranstalten wollte, denselben Spaß haben wollte, mit gleich viel Zeit nehmen wollte.
Nee, absolut, darum geht's ja, ne?
Das kriege ich mit 15 überhaupt nicht hin. Das kriege ich momentan auch gerade so mit 5 Leuten hin, wobei bei den 5 Leuten eins Leute, mehrere sind, weil es eine Familie quasi ist, mhm, und dann meine Patenkinder. Also wenn du das so rechnest, ja.
Ja, okay, gut. Aber also ich war jetzt tatsächlich von Einzelpersonen ausgegangen, weil dann ist ja tatsächlich, wenn du eine Familie als Einzelperson wertest und du hast irgendwie eine große Familie, mit denen du dich verstehst, dann ist ja schon.
Ja, das würde mir die Rechnung an der Stelle kaputt machen, wenn ich sage, meine Patenkinder plus Eltern sind jeweils in dem Sinne der Zählung wirklich eine Person pro Person, dann hätte ich da schon mal allein 4. Das, ja, aber ich sehe das für mich, weil meine Patenkinder sehe ich nie ohne Eltern von meinen Patenkindern. Mhm. Also macht das für mich keinen Sinn, die als 4 Personen zu zählen, sondern als eine Person.
Also von daher herzliche Einladung an alle Zuhörenden, mal im Geiste so durchzugehen, wie viele enge Kontakte schätzt man denn zu haben und schätzt man auch zu haben, weil man sie hat? Also als ich mir das, als diese Zahlen an mich heranwaberten sozusagen, ging es irgendwie darum, um das Thema Resilienz und soziales Netzwerk stärkt und dann eben um sozusagen greifbare Parameter, wann das Netzwerk einem gut tut und wann es dann möglicherweise auch ungesund werden kann, weil es einfach zu viel ist und Stress bereitet. Das ist ja das, was du eben formuliert hast. Und dann war die Einladung, dass man sich doch zu Hause gerne hinsetzen soll und sozusagen ausgehend von seiner eigenen Person sein soziales Netzwerk und die sozialen Beziehungen mal notiert, in den unterschiedlichen Kategorisierungen engere und entferntere Kontakte und dann durchaus auch Arbeit, Privatleben, Freizeit, wie auch immer die Parameter der eigenen Person sind an der Stelle. Und um denjenigen zu begegnen, die sagen, oh, wenn ich in mein Leben schaue, dann habe ich vielleicht Schwierigkeiten, auf 5 zu kommen. Gibt es ja auch, weil ich mich irgendwie schwer tue im Kontakt mit Menschen. Oder insbesondere, ne, weil wir in der heutigen Zeit der Digitalisierung uns ja noch mehr Schwierigkeiten haben, in den persönlichen Kontakt zu kommen, weil die Hemmschwellen anders sind als im digitalen Raum. Dann eben auch zu gucken, wo wäre es denn nett, mehr soziale Kontakte zu haben, im direkten Kontakt und nicht digital, und dann eben auch zu gucken, welche Bereiche könnten das sein und welche Menschen fallen mir denn ein, da möglicherweise für mich ein Bezugsprojekt draus zu machen.
Ich bin dabei momentan tatsächlich bei dem Thema Erreichbarkeit, Social Media, so ein bisschen hin und her gerissen. Das habe ich so, wie ich das momentan, seit ich jetzt in Remagen bin und jetzt so verstärkt, seit ich wirklich richtig hier bin und total drin bin, da fand ich immer WhatsApp und Leute, die kein WhatsApp haben, so Instagram, Facebook, also um die zu erreichen, oder Signal, was auch immer, fand ich immer ganz cool, weil also dadurch, dass ich ja nicht von hier bin, auch vorher nicht von da bin, wo ich vorher gewohnt habe und auch nicht von da bin, wo ich vorher gewesen bin, bevor ich irgendwo anders vorher war.
Verwirrung für Anfänger und Fortgeschrittene.
Ich bin Priester.
Ach so, ist das also ein Fach im Studium?
Nee, Eigenrecherche, Selbststudium. Also um es einfach zu sagen, da ich ja nie von da bin, wo ich ursprünglich mal aufgewachsen bin, ist halt so das Thema Sozialkontakte finden ja immer so eine Herausforderung und irgendwas, was für mich halt wichtig ist, einfach damit ich neben Arbeit auch vor Ort einen Ausgleich habe. Das führt halt dazu, dass ich Freundschaften habe, die mittlerweile schon doch familiär sind, die aber dann in Neunkirchen sitzen, die in St. Louis sitzen, die in Wittlich sitzen. Dann gibt es meine leibliche Familie in Trier noch. Also, da waren so Facebook-, WhatsApp-Sachen halt immer ganz cool, weil dann kann man Kontakt halten. Aber momentan merke ich, dass mich WhatsApp-Nachrichten manchmal stressen, unter Druck setzen, das zu beantworten. Dann kriege ich einfach beruflich die Kurve nicht immer. Ich habe letztens eine WhatsApp-Nachricht gefunden, die lag da schon so einen Monat in meinem Eingangsbereich. Einfach weil die dann durch WhatsApp-Nachrichten, die dann irgendwie kamen, plötzlich irgendwie weiter runtergerutscht ist. Dann gibt es noch WhatsApp-Gruppen, die das dann. Also das merke ich momentan, das macht mir teilweise mehr Druck, dahinter zu bleiben, als es mir manchmal irgendwie lieb ist. Da sehe ich so ein bisschen momentan eher so die, im Sinne der Erreichbarkeit und einfachen Erreichbarkeit, manchmal so ein bisschen Druck dahinter. Es ist halt schön von Leuten zu hören, wenn die mir dann irgendwie Sprachnachrichten schicken, um was zu erzählen, um irgendwelche Geschichten aus dem Alltag loszuwerden. Aber dann, wenn ich dann sehe, ich kann das auch, 10 Minuten Sprachnachricht, das ist so für auch so mein Sprachnachrichtenniveau, je nachdem mit wem.
Ich kann das bestätigen, dass er das kann.
Je nachdem mit wem, einfach weil das so eine Option ist, ich krieg's nicht hin zu telefonieren, das ersetzt mir manchmal das Telefon, aber ich muss dann auch immer denken, ich muss die Sprachnachricht ja auch selbst hören. Und das kriege ich einfach so manchmal nicht auf die Kette.
Aber du hast jetzt gerade die nächste schöne Überleitung gebracht zu dem, was es gehen soll, denn im Grunde ist es ja auch erstmal nicht wild, ob man einen engen Kontakt hat, 5 oder 15, solange sie für einen wertvoll erscheinen, da Zeit zu investieren und sie die Kontakte einem gut tun. Und eine Sache, warum uns Kontakte ja manchmal wertvoll sind, ist, weil wir uns Dinge anvertrauen und erzählen und da auch immer Geschichten und Lebenserfahrungen dabei sind, die uns hoffentlich im Guten ans Herz gehen. Und das ist ja der Punkt, um den wir uns heute austauschen
wollen. Ich hatte ja gedacht, ich würde jetzt gerade, auch wenn wir das nicht abgesprochen haben, den Rahmen, die Struktur ein bisschen aufbrechen und sagen, bevor du das erzählst, was du in der Hand hast, lass uns doch erstmal drüber gucken, warum ist das für Menschen ganz spannend, wichtig und schön zum Erzählen zu kommen oder Sachen erzählt zu bekommen. Weil ich glaube, das bietet sich gerade an, sich darüber Gedanken zu machen.
Naja, idealerweise erzähle ich meinem Gegenüber Dinge, die mich berührt haben und ich sie deswegen für teilenswert erachte, in der Hoffnung, dass da nicht immer Gemotze und Gemeckere, das braucht auch seinen Raum, also nicht nur Unzufriedenheit transportiert wird, sondern vor allen Dingen Erlebnisse und Momente bei meinem Gegenüber auch was hervorzubringen.
Ich hatte, als wir darüber gesprochen haben, nochmal das, was wir letzte Folge hatten, so der evolutionäre Mehrwert vom Erzählen, ist ja jetzt also weniger das, was wir momentan mit Erzählen verbinden, sondern ich glaube, der evolutionäre Mehrwert ist so, was so unsere Kirche betrifft oder sonst irgendwas, so dieses Weitergeben von Wissen immer mal, glaube ich, gewesen. Mhm. Also so dieses Thema, oh, heute war ich da und da, das war total spannend. Ich weiß nicht, was da so von der evolutionäre Mehrwert war. Also bei uns ist Erzählen eigentlich eher in diese Richtung von, ich teile was ich erlebt habe, einfach weil es A, schön war, um Menschen an meiner Freude teilhaben zu lassen. Oder ich teile was.
Oder ihnen Frust zu verbraten.
Ja, oder um mit meinem Frust nicht allein zu sein.
Ja, gut, aber evolutionärer Mehrwert, was ist das eigentlich für ein Wort?
Ich habe Kaffee getrunken, Entschuldigung.
Ja. Wäre ja zu sagen, hören Sie mal, Herr Marquarzen, ich bin eben vor Säbelzahntigern davon gehastet, meiden Sie dieses Gebiet, könnte gefährlich werden.
Ja, ja.
So, ne? Also Sachinformation und Lernfortschritt. Ich sag mal, hey, ich habe Feuer gemacht.
Genau. Da sehe ich. Aber wann sich das irgendwann so entwickelt hat, dass man auch einfach nur erzählt hat, du Schatz, ich war heute im Steinbruch und habe in meiner Keule 15 Steine abgebrochen. Es war ein toller Tag. Wir schweifen ab, glaube ich.
Naja, gut, aber ne, in irgendeiner, also das löst ja auch was in mir aus. Oxytocin, Endorphine.
Was?
Glückshormone.
Ah, danke.
Und davon will ich ja mehr werden. Deswegen soll es ja auch Menschen in diesem Raum geben, die trotz Fastenzeit Schokolade essen.
Ich habe das gestern gesehen. Ich war ganz entrüstet, während ich da saß, im Schweiße meines Angesichtes, haben andere Leute Schokolade gegessen, morgens.
Und warum? Weil man es kann. Einfach ja, ja. Frau an der Stelle, weil es Frau kann. So ist vielleicht richtiger. Nee.
Aber um nochmal auf das Thema Erzählen zurückzukommen. Also ich weiß, was du meinst, ich teile das, gehe ich mit. Aber was ich beruflich halt immer ganz faszinierend finde, ist so gerade im Kontext mit älteren Leuten, mit Lebenserfahrungen oder vielleicht mit mehr Lebenserfahrung als wir, so jenseits der 80, also so erzählt bekommen von Ereignissen und Erlebnissen, die du ja oder ich ja einfach qua Alter nicht miterlebt hast, um so ein bisschen zu verstehen, was war. Oder mir ist es auch immer ganz kostbar, wenn ich irgendwo hinkomme, mit Leuten zu sprechen, die von hier sind, die einfach erzählen können, was hier mal früher war, wie es früher aussah. Da kriege ich oft einfach so Dinge erzählt, die mir einfach helfen, so ein bisschen meine Umgebung neu zu sortieren und zu gucken, ach, wo bin ich denn hier, wie war das denn hier mal? Das finde ich immer total spannend, weil man halt auch über andere und deren Erzählen so ein bisschen seine Umgebung, finde ich, auch nochmal näher kennenlernen kann.
Ja, im Grunde werden ja so auch Traditionen weitergegeben. Ne? Ich hatte am Wochenende hitzige Diskussionen mit einer Maikönigin. Ich versuche gerade rückwärts zu rechnen. Ich nehme an, die war in den 1950ern Maikönigin. Und ich kriege ja heute einen Rappel, wenn ich höre, dass es bis heute in manchen Orten Tradition ist, dass Frauen versteigert werden. Einfach, weil sie unverheiratet sind. So. Und dann kann der Lebensgefährte oder die Lebensgefährtin sie zwar vorher auslösen, aber ansonsten werden sie einfach an irgendwen verjubelt für, ich sag mal plakativ, 2 Kisten Bier. So. Da kriege ich, kriege ich alles. Und das war aber so spannend, weil für mich irgendwie klar war und die Dame, die diese Geschichte mit mir geteilt hat, würde ich heute als emanzipierte Seniorin bezeichnen, die trotz aller Alterseinschränkungen, die sie hat, genau weiß, was sie will und vor allen Dingen auch, was sie nicht will. Und sie berichtete mit einem Strahlen in den Augen, dass ich ja keine Vorstellung hätte, wie schön das gewesen wäre, Maikönigin zu sein. Und ich denke, das geht überhaupt nicht überein, wenn ich sie heute erlebe, mit dem, wie sie gut formulieren kann, was geht und was nicht geht. Und manchmal mit den Formulierungen vielleicht auch anderen auf den Schlips tritt, einfach, ne, weil sie ist, wie sie ist in ihrem Alter und in dem stolzen Alter man vielleicht auch einfach sein darf, wie man sein möchte. Die aber dann voller Inbrunst erzählt, wie toll das war, als sie Maikönigin war und an irgendwen versteigert wurde. Und es ihr dann aber auch gleichzeitig wichtig war, mir zu signalisieren, ich müsste mich jetzt nicht aufregen und das hätte auch alles seine Ordnung gehabt und der junge Mann wäre sehr höflich gewesen und ich müsste mir auch überhaupt gar keine Sorgen machen. Mit dem hätte es nicht mal einen Kuss gegeben. Sie signalisierte dann mit wem anders schon und hatte selber einen halben Spaß dabei, als sie das so berichtete. Wo sie dann aber nachher auch einfach sagte, na, früher waren wir halt auch dumm, sagte sie dann. Ne? Also wir waren nicht wie die jungen Frauen von heute, die anders von ihren Rechten Gebrauch machen und anders im Leben stehen, wobei ich das ja gar nicht, also ne, das waren ihre Worte, sich selber als dumm zu bezeichnen. Wo ich aber dachte, ja, das Wissen heute über Dinge, die in Ordnung sind oder vielleicht auch nicht in Ordnung sind, ist ein anderes, was gleichzeitig an vielen anderen Stellen es auch schwierig macht, überlieferte Traditionen aufrechtzuerhalten, weil sie heute nicht mehr ins Weltbild passen. Aber im Grunde sind das ja auch alles Geschichten und Erfahrungswerte, die weitergegeben werden. Hm. So, ne?
Aber das ist auch was, also ich krieg das ja, also ich glaube, ich habe mich noch nie mit einer ehemaligen Weinkönigin oder Maikönigin unterhalten. Aber so diese Erfahrung von früher haben wir das so und so gemacht, wo du dir heute so die Hände über den Kopf zusammenschlägst, wie das so sein kann. Das ist halt, es ist, glaube ich, für uns teilweise so gar nicht nachvollziehbar, was so unsere Eltern am sozialen Umfeld oder an den gängigen, das macht man halt so, so sind so Werte, so sind so Normen, so sind der Blick da drauf, so sind so Traditionen, was so damals so an vorherrschenden Dingen waren. Also wenn ich überlege, wie oft sitze ich dann mit älteren Leuten, wo entweder die Ehefrau oder der Mann verstorben ist, zusammen, höre mir so, frage immer ganz gerne, wie war sie denn als Ehefrau, wie war er denn als Ehemann? Und dann kriegst du halt so das oft ja auch in dem Alter von Menschen so jenseits der 80, so dieses gängige Rollenbild, ja, sie war halt zu Hause und war Hausfrau oder sie war nur Hausfrau und der Ehemann hat halt gearbeitet. Also so dieses gängige, das war früher halt so.
Das ist ja, also ne, zu sagen, die war nur Hausfrau, das wäre ja jetzt auch so unsere Perspektive von heute auf die Situation, weil es heute, wenn wir jetzt mal von Tradwife-Bewegungen absehen, ja für Frauen unvorstellbar ist, in Anführungszeichen, hinter Haus, Hof und Herd für die Kindererziehung. Und
das ist ja auch nicht meine Formulierung, sondern nee, die Formulierung.
Aber gesellschaftlich würden die jungen Leute heute das ja sagen. Und in der Generation meiner Großmütter war es ja auch so. Meine beiden Großmütter haben keinen Beruf gelernt, waren zumindest die eine punktuell mal kurzzeitig als Hilfskraft berufstätig, aber im Grunde waren sie als Hausfrau zu Hause. Und ich habe sie nicht unglücklich erlebt in der Art und Weise, einfach das Familiensorgungsgehen an der Stelle geerbt zu haben, weil das halt so war in der Zeit, ne? Und jetzt an die Maikönigin, rufen wir gerade die Maikönigin vom inneren Auge auf, die ja nun die 90 locker auch hat, so dachte ich, nach dem Teilen unserer Ansichten zu ihrer Geschichte, sind wir beide so ein bisschen nachdenklich auseinandergegangen.
Ach, das ist aber tatsächlich auch was mir in diesen Kontexten auch regelmäßig begegnet. Also ich habe noch so ein Erlebnis, also witzigerweise ist auch die falsche Formulierung, aber interessanterweise passiert mir so dieses Aha oft so im Kontext Beerdigung, weil das ist so, wir tauchen zusammen in die Lebenswelt von Menschen ein, die das damals erlebt haben, die mir von sich erzählen, wie es damals war, so für sich vom Erleben und mir als Außenstehenden versuchen, so ein bisschen Einblick zu geben. Und ich kriege das dann, also ich hatte letztens eine Beerdigung von jemand, die beide waren 70 Jahre verheiratet. Ich war vor ein paar Monaten da noch zur Gnadenhochzeit? Gnadenhochzeit ist das 70 Jahre.
Ich habe keine Ahnung. Das müsste Gnadenhochzeit sein. Das ist eine ganz schön lange Zeit.
Und dann war dann so im Erzählen, was haben Sie denn so gern gemacht? Wie schaffen Sie das denn? Ja, so für Urlaub haben wir keine Zeit gehabt. Wir hatten eigentlich immer zu arbeiten. Wir haben das gemacht. Unser Luxus war, wir waren einmal zusammen mit der Familie irgendwie in Paris, wo ich mir dann so auf mich gucke und mir denke, die waren 70 Jahre glücklich verheiratet. Im Gespräch hatte ich nicht im Ansatz des Gefühls, dass die irgendwas aus diesen 70 Jahren bereut hätten, nicht erlebt zu haben. Und ich sitze hier so zwischendurch und denke mir, boah, du könntest mehr reisen, du könntest mehr das und das, wo ich mir dachte, wie krass unterschiedlich du manchmal auf so Sachen guckst im Vergleich zu denen, was Menschen, die älter sind als wir, so erzählen von, wir hatten halt nichts früher. Rückblickend, wir waren damals genauso glücklich, wie man sich das wünscht.
Und das hat mir persönlich, Anke, mit der Perspektive, mit in drei Gottes Namen hätte einmal einer wagen sollen, mich zu verlosen, so. Das Bild hat mir rund gemacht, unter Betrachtung der Zeit, in der die Dame Maikönigin war, also Nachkriegszeit, ne? Da hat man sich, da konnte man sich dann mal wieder was gönnen. Irgendwie, man hat zusammengelegt für ein schönes Kleid und es gab irgendwie eine Kutschfahrt und es war ein besonderer Monat und es war mit Feiern beschäftigt und die Dame war 6 Jahre alt, als der Krieg losging. Also ne, das war ja auch einfach eine andere Zeit als das, was wir heute haben. Und ich glaube, das ist ja auch eins dieser wertvollen Dinge, wenn Menschen miteinander Geschichten teilen. Wir bekommen die Chance, in andere Lebensentwürfe zu schauen, andere Kulturen kennenzulernen, in die Vergangenheit zu blicken und gleichzeitig daraus ja auch Ableitungen zu treffen. Also in mir die Bestätigung, dass das alles putzig gewesen sein mag und sicherlich auch eine gute Zeit, eine wohlverdiente gute Zeit, ändert aber nichts an meinem Lebensentwurf, dass ich froh bin, dass keiner versucht hat, mich jemals zu versteigern, weil das wäre in die Hose gegangen.
Das erinnert mich tatsächlich, wir hatten eben noch drüber gesprochen, an einen Podcast, den ich gestern gehört habe. Da ging es um einen 100-Jährigen, der eben die Befragung des KZ Bergen-Belsen leider live miterlebt hat, weil er dort war und mit Mühe und Not eben überlebt hat, der wohl lange Jahre seines Lebens, was ist denn heute los? Lange Jahre seines Lebens, eigentlich mehr so nach dem Motto war, lasst mich alle in Ruhe, ich möchte darüber nicht sprechen. Mhm. Und wenn mich Leute auf meine KZ-Tätowierung ansprechen, sage ich habe da meine Telefonnummer stehen, weil ich sie nicht merken kann, reagiert hat, was ich bedrückend fand. Dann irgendwann an den Punkt gekommen ist, in einem hohen Alter, dass er sich entschlossen hat, ich muss doch erzählen, weil er hat ein Buch geschrieben mit jemand zusammen, das so in Richtung den Titel trägt, wenn ich nicht erzähle, verblassen die Erinnerungen daran. Also so dieses Thema, so die Verantwortung zu haben, das nicht zu vergessen und so lange Zeitzeugen leben, davon zu erzählen, der eben mit 100 Jahren, er lebt nämlich noch, regelmäßig wo Schulklassen sitzt, erzählt, den Kindern so an seinen Erfahrungen teilhaben lässt und Jugendlichen auch. Nach ihm ist eine Schule mittlerweile benannt, hat einen regelmäßigen Kontakt zur Schule. Die Kinder müssen sich wohl freuen, wenn er kommt und gern so ihn erzählen lassen. Er erzählt einfach, weil es so nicht nur wohl um Kriegserlebnisse geht, sondern halt auch generell aus, wie war denn Kindheit vor 100 Jahren. Interessanterweise ist das der Mann, der vor ein paar Monaten sein Bundesverdienstkreuz an den Bundespräsidenten zurückgegeben hat als Reaktion auf politische Dinge, die passiert sind. Aber interessanterweise sich davon nicht hat abhalten lassen, den Bundespräsidenten zu seinem 100. Geburtstag einzuladen, weil der kann ja nichts dafür, der soll trotzdem kommen dürfen zu meinem Geburtstag. Das fand ich faszinierend, weil das auch so nochmal das Thema für mich aufmachte, warum es kostbar ist zu erzählen. Also jetzt in dem Kontext zum einen, dass andere Leute aus meinen Erfahrungen lernen und vielleicht aus den Dingen, die ich in bestimmten Situationen mitgenommen habe, für sich irgendwie Schlüsse ziehen können. Aber ich glaube in dem Fall halt auch so das Thema, es hat auch was mit Verarbeitung zu tun, wenn es jetzt um so Geschichten geht, die nicht so angenehm sind wie, keine Ahnung, ich war mal mit der E-Jugend Fußballmeister in der Halle und habe das Siegtor geschossen beim 1-0-Sieg. Wahre Geschichte. Und das kann man ja jetzt nicht, muss man ja nicht irgendwie verarbeiten, aber wenn es um irgendwelche Schicksalsschläge geht, ist es ja, finde ich, schon irgendwie gut zu wissen, da ist jemand, dem kann ich was erzählen, das hilft mir beim Verarbeiten. Also so in die Richtung sehe ich das dann da auch.
Na gut, der eine Punkt ist sicherlich, ne, wir teilen Geschichten miteinander, die uns irgendwie berühren, wachrütteln oder uns zum Nachdenken anregen, aber vielleicht ist es auch einfach drollig. Also meine Kollegin hat einen Hundewelpen. Und offensichtlich durften wir gestern Zeuginnen werden, wie dieser Hund in eine erste Berührung mit Regen kam. Und ich brauchte ihm nicht zu sagen, dass seine Begeisterung, das Büro zu verlassen und sich dieses Kuriosum Regen da draußen anzuschauen, sehr in Grenzen hielt, während sein Frauchen mühselig diverse Dinge auf den Armen jonglierte und gleichzeitig den kleinen Hund an der Leine hatte und der einfach sich mit dem Bobbes auf die Fußmatte setzte und dachte, nee, ich muss mir das erstmal anschauen, so, ne? Also manchmal können es ja auch einfach putzige oder witzige Dinge sein und müssen gar nicht immer eine Schwere oder eine Tiefe haben. Also das gibt's durchaus auch. Gibt's denn eine Geschichte, wo du sagst, die hat dich irgendwie rückblickend auf dein Leben irgendwie besonders berührt oder ist dir mit großem Nachhall in Erinnerung?
Oh, an was ich in so regelmäßigen Abständen zwischendurch mal denkt, das ist so ein Erlebnis des jungen Kaplan Markwarzen, damals irgendwo zwischen 2014 und 2017, irgendwo auf meiner ersten Kaplanstelle in Wittlich. Also es war so eine Situation, ich würde es jetzt nicht Sterbebegleitung von einer Frau nennen, aber es war letztlich so ein bunter Strauß an Dingen, die man so als Pastor mit oder als Priester mit Kranken erlebt, eigentlich aber mehr so abschnittsweise auf Einzelpersonen verteilt. Hier war quasi so das Komplettpaket mit drin. Also ich weiß den Namen nicht mehr so wirklich. Ich würde finden, wo die gewohnt hat. Da wäre ich mir relativ stabil sicher. Mhm. Zumindest mal die Straße kriege ich hin. Ich wurde irgendwie, wurden wir im Pfarrbüro angefragt für eine Frau zur Krankensalbung. Nicht akut in dem Sinne, die liegt jetzt so im Sterben, da muss jetzt jemand hin, sondern es war so mit Terminvereinbarung. Und damals war so, oh, das kann der Kaplan machen. Das ist kein Problem. Und hatte dann mit der Familie ausgemacht. Dann war so die Ansage, ja, ich stehe vor einer schwierigen Operation. Ich wusste die Krankheit tatsächlich auch nicht, das wurde mir nicht gesagt. Ob Krankensalbung und ja, vor der OP, kein Problem. Wir haben uns dann in der Kirche getroffen, Ehemann war dabei. Es wirkte alles so von meinem Bauchgefühl so, das schwere Operation ist jetzt nicht so, ich habe den Arm gebrochen, sondern irgendwas Akutes mit nicht ganz so klarer Perspektive. Ich habe aber nicht nachgefragt, weil ich der Meinung war, mir steht das jetzt nicht zu wissen, wenn sie es mir erzählen wollen, sollen sie es erzählen. Ja. Krankensalbung gespendet und mir ist immer irgendwo wichtig gewesen, dazulassen, wenn sie irgendwas brauchen, melden sie sich jederzeit gerne, Telefonnummer hier gerne melden. Und wäre ganz recht, wenn sie sich auch nach der OP melden, dann mir sagen, wenn sie das wollen, wie es gelaufen ist, einfach damit ich mir keine Sorgen mache. Hatten sie dann auch gemacht und hatten dann irgendwie angerufen, war wohl alles okay. Und ein paar Monate später hatte sich nochmal gemeldet, der Ehemann tatsächlich, und ja, meiner Frau sieht es schlecht aus, sie liegt im Sterben, Lebensperspektive ist ein bisschen unklar, wie lange, aber es ist final und es wird auch nicht mehr so lange dauern, ob ich nochmal kommen könnte für Beichtgespräch, eventuell auch Krankensalbung, aber das oder und vor allem den Kommunion- und Beichtgespräch, gar keine Frage, dass ich dahin kam. Als ich sie zuletzt gesehen habe, war sie mobil und eigentlich hat man ihr jetzt so nichts angemerkt. Als ich dann hinkam, lag sie halt im Bett, machte einen relativ schwachen Eindruck. Ich habe dann nur für mich gedacht, oh, das wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Und ich habe in dem Gespräch gesessen und wir haben gelacht über Gott und die Welt. Und also es war so eine Mischung aus, wir haben geweint, war so immer selbst ein bisschen mit den Tränen am Kämpfen. Habe ich in der Regel ganz gut im Griff. Sie hat geweint, ich habe versucht, meine Tränen im Zaum zu halten. Dann irgendwann sagte sie, hören Sie das? Was? Die Spatzen? Also, und dann haben wir irgendwie über Spatzen geredet, weil die Spatzen irgendwie, ich weiß es nicht mehr, irgendwie zu einem bestimmten Zeitpunkt zurückkommen. Ich freue mich, die Spatzen zu hören. Ich weiß nicht, ob das letzte Mal ist, dass ich das höre. Und also es war ein sehr intensives Gespräch, so eine Mischung zwischen, ich genieße gerade jeden Augenblick, weil es der letzte sein könnte und freue mich über Dinge und wir haben sehr viel über das Thema geredet, ob Sterben ihr Angst macht, ob sie Sorgen hat und nö, ich weiß ja, was auf mich wartet, ich weiß, dass ich nicht verschwinden werde, sondern meinen Platz bei Gott habe und warum sollte mir das Angst machen? Es beschäftigt mich halt, dass ich meine Familie da nicht mehr habe, weil die Kinder, die beiden Töchter waren ungefähr mein Alter damals. Das war für mich, ist das nicht so einfach dann?
Ja, klar.
Und es war eine sehr starke Person, die überhaupt keine Angst hatte vor dem Tod. Habe ich nur für mich gedacht, wenn ich mal irgendwann sterbe, so abgeklärt und so klar und so mutig da
aufgeräumt
da gehen kann, dann Hut ab. Und ein paar Wochen später, ich glaube 2 oder so, hat der Mann auch mal angerufen und ich sollte noch mal kommen, dann tatsächlich für Krankensalbung. Dann lag sie dann schon nicht mehr in ihrem Bett, sondern im Wohn-Esszimmer, im Pflegebett. Da ging halt gar nichts mehr. Also sie war nicht ansprechbar, sie hat irgendwie reagiert, konnte sich nicht mehr artikulieren. Man hat irgendwie gemerkt, das Beten mit ihr tut ihr gut. Und da war auch irgendwie Beruhigung da. Beim Vater Unser hat sie, glaube ich, noch die Lippen so ein bisschen mitbewegt, aber mehr ging halt nicht. Und dann habe ich noch die Beerdigung übernommen, dann in dem Zusammenhang. Also so intensiv in so einem Sterbeweg mit drin war ich, seit ich das erlebt habe, so nicht mehr. Aber ich denke da oft dran, einfach unter dem Gedanken von, dass da jemand, der weiß, dass er stirbt und weiß, dass das nicht mehr so lang dauert, so wirklich so stark und also mit so viel teilweise Freude über Spatzen und über Herr Marquardsen, es war so schön, sie kennengelernt zu haben, da so reagiert, dass ich mir nur für mich dachte, uff. Danach war ich jedes Mal ein bisschen so eine Mischung aus geplättet über die Fülle an Gefühlen, die da so auf mich eingeprasselt bin und auf der anderen Seite immer so ein bisschen beschämt, weil ich mir dachte, du Depp, du machst dir über so viel Sachen Gedanken, Sorgen und machst dir über so viel Sachen im Kopf, das ist eigentlich völlig unnötig, dir darüber Gedanken zu machen, was jetzt da wie wo als nächstes. Also manchmal denke ich mir dann jedes Mal, also wenn ich wüsste, was in anderen Leuten Leben für Sorgen so alles lauern, würde ich über meine kleinen Problemchen mir mal deutlich weniger Gedanken machen. Das ist so ein Erlebnis aus dem Gespräch, wo ich manchmal denke, nimm den Ärger da nicht so wichtig. Das ist, also ich glaube, manchmal trägt das unbewusst auch so ein Stück zu meiner eigentlichen Gelassenheit an manchen Punkten bei.
Und das kann ja auch eine wertvolle Funktion des Teilens einer Geschichte sein, ne? Dass ich eingeladen werde, einen Perspektivenwechsel einzulegen oder die Chance bekomme, Dinge nochmal anders zu betrachten. Unabhängig davon, ob mir jemand eine Fantasiegeschichte in Form eines Märchens erzählt oder eine Begebenheit aus dem wahren Leben. Und ein Punkt, warum das Teilen von Geschichten von so unfassbarem Wert ist, ist, dass man ja wissenschaftlich weiß, dass Informationen über Generationen auch wieder verlernt und vergessen werden. Das könnte ja ein mögliches Dilemma sein, warum wir gerade sehenden Auges in einen Krieg steuern, weil die große Herausforderung ist, dass wir Dinge, die unsere Urgroßeltern, unsere Großeltern und vielleicht auch in einer Randerscheinung unsere Eltern in der Nachkriegszeit noch erlebt haben, die nicht mehr bis zu uns kommen und schon gar nicht mehr bis in die nächsten 2 Generationen. Umso wertvoller ist es ja, diese Geschichten wie das, was du eben berichtet hast, mit dem 100-Jährigen, der da in der Presse war, jetzt zuletzt, oder der eben seine erlebte Geschichte versucht, greifbar aufrecht zu erhalten, so wertvoll macht, genauso wie die persönliche Erfahrung, die du jetzt schilderst im Umgang mit der Frau, weil das an anderer Stelle, wenn es wiedergegeben werden kann, ja dann auch wieder was auslösen darf in demjenigen, der die Geschichte hört. Und ich beispielsweise sehr dankbar dafür bin, wenn ich auf die Familiengeschichte meiner Familie schaue, dass zumindest in einem Familienzweig die Erlebnisse des Zweiten Weltkrieges und all die Last und aber auch all die Freuden relativ detailliert in Tagebucheinträgen festgehalten wurden und somit erlebte Familiengeschichte tatsächlich greifbar ist, weil sie sauber transkribiert in PC-Schrift so vorliegt, gebunden als Buch, dass wir es tatsächlich greifen können, ohne irgendwelche sütterlinischen Schriftzeichen irgendwie versuchen zu müssen, auseinander zu dividieren und so das Familienerleben auch für andere Generationen einfach greifbar bleibt, ohne dass ich daraus irgendeine Form von Verantwortung ziehen will.
Ja, wo du das so erzählst, also das ist ja was, also ich hätte jetzt rückblickend eigentlich ganz gerne mal mit meinen Großeltern geredet, weil die waren alle Jahrgang zwischen 20, 21 und 23. Denk mir manchmal so ein bisschen, Opa, erzähl mal, Oma, erzähl mal. Also so manchmal vermisse ich das. Also das habe ich, dafür war ich dann irgendwo teilweise zu jung, um danach zu fragen, oder hatte mit meiner anderen Oma nicht so den engen Draht, dass ich mich das getraut hätte. Da grübel ich manchmal schon noch mal nach. Hetzte mal, es wäre schön gewesen, wenn, ist jetzt.
Und das ist ja so ein Punkt, der mir jetzt an anderer Stelle auch noch mal begegnet ist, der mich umso dankbarer macht. Wir haben in irgendeiner der vorherigen Folgen darüber gesprochen, was für einen großen Luxus ich hatte, von meinen Großeltern so lange auf meinem Lebensweg begleitet worden zu sein und anders als andere ganz viel die Chance hatte, Dinge da mitzunehmen und auch davon Gebrauch gemacht habe, weil rückblickend auf den Eingang unseres Gespräches mit den 15 Personen hätte ich zu Lebzeiten meiner Großeltern die da definitiv mit eingerechnet, also einen sehr innigen Kontakt gehabt. Und das war jetzt ganz spannend, weil im Rahmen meiner Weiterbildung kommen wir jetzt an den Bereich der Genogrammarbeit und wir sind aufgefordert, bis Ende Mai Genogramme zu schreiben zu unseren Familien, idealerweise bis rückblickend zu den Urgroßeltern. Und ich da auch wieder feststellen durfte, wie dankbar ich sein kann, weil ich wahnsinnig viel einfach weiß, was Kolleginnen und Kollegen, die mit in der Weiterbildung sind, aus den unterschiedlichsten Gründen und das wirklich völlig wertfrei das nicht können. Und ich gleichzeitig aber gespannt bin, ich habe meinen Eltern angekündigt, über Ostern müssen sie dafür herhalten, nochmal rauszufinden, welche Form von Familiengeschichte kann ich denn vielleicht auch noch nicht greifen und was ist an der Stelle nochmal neu und spannend. Und im Grunde ist ja unsere herzliche Einladung an der Stelle, an alle Zuhörenden sich Zeit zu nehmen und im persönlichen Umfeld sich Geschichten anzuhören oder vielleicht auch Geschichten zu teilen und so diese kleinen Kostbarkeiten mitzunehmen und sie vielleicht an anderer Stelle dann auch wieder zu teilen, wenn es passt.
Und deshalb finde ich das so spannend, was du da in der Hand hast.
Ja, wir wollen die Podcast-Folge heute nämlich gerne nutzen, um einen Haken in die Malteser Fluthilfe zu schlagen. Denn im vergangenen Jahr und in der Umsetzung konnte Heiko sich leider nicht mehr beteiligen, weil er ja dann Pfarrer von Remagen werden durfte in der Zeit, als das Projekt an die Umsetzung ging. Aber beim ersten Flyer-Entwurf für das angedachte Projekt warst du maßgeblich noch mit beteiligt. Der Flyer-Entwurf stammt nämlich von dir.
Stimmt.
Denn wir haben im vergangenen Jahr Menschen eingeladen, eine ihrer Geschichten mit uns zu teilen. Also nicht die ganze Lebensgeschichte, sondern wir haben sie eingeladen, sich zu hinterfragen, ob es eine Erfahrung, ein Erlebnis in ihrem Leben gibt, was teilenswert ist mit Dritten.
Habe ich nicht sogar ein Gespräch noch davon geführt?
Ein Vorgespräch zumindest. Bei der Aufzeichnung, glaube ich. Weiß ich jetzt nicht. Du warst auf alle Fälle am Entstehungsprozess und der Grundplanung beteiligt. Und wir haben Menschen unterschiedlichsten Alters gewinnen können dafür. In Gänze, ich habe hier die Broschüre vor mir liegen, denn wir haben das Ganze in eine Art Wanderausstellung gepackt mit großformatigen Porträtfotos und eben der Audiodatei mit diesem einen Geschichtenmoment aus dem Leben, und es sind unterschiedlichste Geschichten zusammengekommen. Es geht um die eigene Kindheit, es geht um Beruf und Berufung, es geht um kleine und große Glücksmomente, gelebte Geschichte, es gibt Geschichten zur Liebe und es gibt Geschichten vom Unterwegssein. Nun klingt Unterwegssein ja irgendwie fröhlich und so ein Stück weit romantisch. Tatsächlich ist das der Teil mit den Fluchtgeschichten über verschiedene Jahrzehnte hinweg. Also es geht unter anderem um um eine Fluchtbewegung im Zweiten Weltkrieg. Es geht aber auch um Fluchtgeschehen, die erst wenige Jahre zurückliegen. Und das ist ja ein so ein Beispiel, woran wir merken können, manchmal lernt der Mensch auch irgendwie nicht dazu. Mhm. Und Dinge bleiben paradox auch über Jahrzehnte hinweg. Und wir haben uns im vergangenen Sommer, ist diese Ausstellung eröffnet worden, also diese wunderbaren Porträtfotos, die ein Fotograf aus dem Saarland gemacht hat von den Menschen, die die Geschichte mit uns geteilt haben, in Kombination mit ihrer Audiodatei, was immer wieder auch für Überraschung sorgt, weil man in ein Gesicht und in Augen blickt und dann ganz andere Dinge im ersten Gang zuschreibt, als man dann zu hören bekommt. Da sind sehr viel, wirklich viele ergreifende Geschichten dabei. Und der Auftakt der Aufstellung war ein voller Erfolg. Wir freuen uns, dass die Ausstellung in diesem Jahr im Sommer auch nach Remagen kommen wird. Wir spoilern dann nochmal frühzeitig für die Remagener Zuhörenden, dass sie gerne vorbeischauen können. Wer einen ersten Blick auf die Ausstellung schon mal werfen will, wir haben sie im digitalen Raum abgelegt und unter www.malteser-rlp.de kann die Ausstellung im digitalen Raum betrachtet werden. Wir können es auch nochmal in die Shownotes packen mit Direktlink.
Instagram wahrscheinlich.
Genau. Aber auf der Malteser Rheinland-Pfalz-Seite unter Fluthilfe ist diese Geschichte zu finden. Diese Geschichte wird ergänzt um 6 Malteser-Geschichten. Dort haben Haupt- und Ehrenamtliche Malteser und Malteserinnen einen ihrer Flutmomente geteilt. Also hier haben wir ganz bewusst abgefragt, was hat das Erleben dieses Flutereignisses im Sommer 2021 mit euch gemacht? Gibt es was, wo ihr sagt, das hat sich verändert in meinem Blick auf das Leben seither? Auch das spannende Momente und ergreifende Geschichten, allerdings die tatsächlich mit einem konkreten Bezug. Da war allerdings die Fragestellung auch so. Und dann haben wir diese Ausstellung auf die Straße gebracht, sie zwischenzeitlich an verschiedenen Orten, auch außerhalb der Region, positioniert. Sie ist auch weiterhin unterwegs und haben dann festgestellt, das löst so viel aus. Also diese Chance, eine Geschichte teilen zu können, löst so viel aus, stößt auf reges Interesse, sodass noch mehr Menschen sagten, ich habe auch einen Moment, den ich teilen will. Und das ist vielleicht auch ein Moment, den ich nicht in Kombination mit einem Foto von meiner Person teilen wollte, ich es aber wichtig finde, diese Momente zu teilen. Und dann haben wir überlegt, wie gehen wir damit um und haben kurzerhand entschieden, meine Kollegin Nicole und ich, wir packen das in ein Podcast-Projekt. Und so gibt es ab dem 20. Juni eine Staffel übers Leben, Geschichten über das Leben und von Überlebensstrategien, in welcher neue Geschichtenerzählende zu Wort kommen. Und was für uns ganz wertvoll ist, sie dürfen ein bisschen ausführlicher zu Wort kommen, als das in der Wanderausstellung der Fall war. Denn so ehrlich dürfen wir sein, in einer Ausstellung fällt es Besuchenden schwer, 20 Minuten vor einem Porträt zu stehen und eine Geschichte anzuhören. Im Podcast dürfen wir den Geschichten, den einzelnen Geschichten mehr Raum geben und dürfen aus jeder Geschichte, die mit uns geteilt wird, auch eine Lernerfahrung des Erzählenden oder der Erzählenden mitnehmen, immer mit der herzlichen Einladung, da auch einen Haken zur eigenen Geschichte zu schlagen und zu gucken, inwieweit gibt es Schnittstellen oder Anregungen. Da haben wir uns auch sehr gefreut, Heiko, dass du eine Geschichte mit uns geteilt hast. Möchtest du schon verraten, worum es gehen wird?
Um die Fragen, die man dem noch 37-jährigen, wenn ihr die Folge hört, nicht mehr 37-jährigen Priester seines Vertrauens oder frisch Kennenlernens stellt, sagen Sie mal, warum sind Sie eigentlich Priester geworden?
Genau.
Meistens auch mit diesem Unterton.
Also auch das ja für dich eine prägende Lebenserfahrung, ne? Also zumindest ist das das, was du uns beim Teilen der Geschichte glaubhaft vermittelt hast. Von daher können wir an der Stelle schon mal spoilern. Heiko wird auch zu hören sein. Darüber hinaus haben wir aber jung und alt, Höhen und Tiefen, punktuell auch nochmal Fluterfahrung. Es war den Geschichtenerzählenden gänzlich frei zu entscheiden, was sie mit uns teilen wollen oder was sie auch noch mit uns teilen werden, denn wir haben noch nicht alle Podcast-Folgen im Kasten. Und darüber hinaus haben wir erfreulicherweise eine ganze Menge Expertinnen und Experten auch noch eingeladen, die zu den unterschiedlichsten Themenfeldern rund um, wie funktioniert unser Gehirn, was ist eigentlich Stress, wie verarbeiten wir Dinge, die wir erleben oder erzählt bekommen, was zum Kuckuck hat es eigentlich mit dem Begriff Resilienz auf sich, aber auch durchaus nochmal in Themen zu schauen, zu gucken, was ist eigentlich, wenn mein Lebensweg einen anderen Weg geht oder das Stresslevel so hoch ist und ich möglicherweise eine seelische Erkrankung erleide, aber auch da nochmal einfach zu gucken, was ist eigentlich was. Also wir alle jonglieren mit dem Begriff des Traumas und Burnout, wenn wir beides versuchen, im ICD-10 nachzuschlagen, also in dem Buch, das uns die seelischen Erkrankungen definiert, dann werden wir feststellen, dass beides so unter diesem Namen darin gar nicht zu finden ist. Also da einfach nochmal zu gucken, was ist eigentlich was und auch ganz viel praktisches Handwerkszeug mit auf den Weg zu geben, um den Belastungen, die wir alle gerade erleben, bei all dem, was wir sicherlich auch nette Geschichten erzählt bekommen oder Geschichten, die nur sanft irgendwie ans Herz gehen, wir ja alle in diesen Tagen und so starteten, auch wir zwei in unsere Begegnung heute, dass wir beide gesagt haben, uff, es ist gerade ganz schön viel, da auch nochmal das ein oder andere Handwerkszeug mit an die Hand zu geben, um irgendwie weiterhin mutig und positiv gerichtet durchs Leben gehen zu können. Und die Staffel wird in Gänze irgendwas um die 25 Folgen haben und wird, wie ich es eben schon verraten habe, ab dem 20. Juni ausgestrahlt werden. Und auch da freuen wir uns über Rückmeldungen, auch wenn das ein in sich geschlossenes Projekt sein wird, freuen wir uns über Rückmeldungen und Feedback und Teilen und Liken und Reinhören mit der Idee, dass wir damit einfach nochmal den ein oder anderen netten und weiterführenden guten Moment schaffen können.
Das war auch tatsächlich eines der Projekte, die ich so schmerzhaft loslassen musste, als ich hier hingegangen bin. Also da habe ich echt noch gedacht, die Idee ist so cool, das macht Spaß. Ich würde das perspektivisch gerne in irgendeiner Art und Weise hier auch anstoßen, ohne da irgendwelche Ideen zu klauen. Ich war ja in der Ideenstehung mit dabei, also habe ich ja immer noch Aktien in dieser Idee drin. Aber ja, das hängt momentan so ein bisschen hinten runter. Aber so, weil ich das halt einfach kostbar finde, Menschen eine Stimme zum Erzählen zu geben, die sie sonst vielleicht eher im großen Ganzen nicht haben. Also es ist ja auch ein Teil davon, finde ich. Also Leuten mal Raum zu geben zum Erzählen und dann auch ein Stück Öffentlichkeit anzustoßen mit Geschichten, die vielleicht sonst eher nur in einen kleinen Teil gehört sind. Also unter der Perspektive habe ich das oft für mich damals gesehen.
Ja, und wir haben, das fand ich so spannend und ich denke, das darf ich an dieser Stelle jetzt einfach formulieren, ohne dass es abgesprochen ist. Wir haben unseren Chef eingeladen. Es wird eine Faktenfolge oder eine Expertenfolge zum Thema Optimismus und Lösungsorientierung geben, weil wenn wir in die Resilienzfaktoren schauen, dann sind das zwei von sechs gängigen Resilienzfaktoren, ohne jetzt zu viel zu verraten. Und der Chef hatte einen Impuls gemacht in der Mitarbeiterversammlung. Und dann war für die Kollegin und mich klar, den fragen wir zu diesem Thema. Das passt so gut. Und er freute sich dann darüber und sagt, ah ja, schön, er kommt gerne. Und dann sprachen wir hinterher nochmal drüber. Und dann sagte er zu mir, Anke, du weißt, dass in meinem Leben auch nicht immer alles einfach war. Und ja, grob weiß ich um die Familiengeschichte. Und dann sagt er, wir mögen ihn doch bitte in dieser Folge darauf ansprechen. Er würde das gerne teilen wollen. Über das Thema würde so wenig gesprochen werden. Mhm. Und das ist, glaube ich, einfach der Punkt, wo ich herzlich einladen möchte, in diese Folgen reinzuhören, weil wir werden an den Stellen Themen begegnen, die uns im eigenen Leben vielleicht auch widerfahren sind oder die mal drohten oder die wir in irgendeiner ähnlichen Konstellation selber erlebt haben. Und ich merke immer wieder, ich bin ja viel im Bereich der Beratung tätig und ich merke immer wieder, wie gut es ist, Dinge auszuformulieren und darüber zu sprechen. Das merkst du auch in deinen Gesprächen, deinen Seelsorgegesprächen mit den Menschen. Und ich manchmal denke, ja gut, wir Seelsorger oder die Seelsorgenden und wir Beraterinnen würden irgendwie arbeitslos werden, aber wäre es nicht so viel Gold wert, Dinge einfach offen ansprechen zu können, weil wir ganz schnell Menschen finden würden, denen es ähnlich geht oder die eine ähnliche Situation durchgestanden haben und die Themen, das aber einfach Themen sind, die nicht klassisch oben aufliegen, weil es eben keine, du sprachst eben von Fußball, ich habe nie ein Tor in einem Fußballturnier geschossen, so, ne? Also sind einfach keine plakativen oben auf Themen, die man gerade mal so zwischen zwei Schlucken Kaffee verpacken kann. Und ich denke, es ist umso wertvoller, wenn Menschen schaffen, darüber zu berichten, weil andere dann die Chance haben, zu merken, auch wenn sie das Gefühl haben, ich kann mit keinem drüber sprechen, ich bin nicht alleine. Also es gibt andere Menschen, die Ähnliches durchgestanden haben und ich darf mich vielleicht an deren Erfahrungswerten einfach auch orientieren, wenn ich das zulassen kann.
Von daher bin ich mega gespannt, was so an Geschichten da so zu hören ist. Alle, die das jetzt gehört haben, hören das jetzt hoffentlich auch, weil sonst krummel ich. Nein. Ich finde es halt einfach echt also faszinierend, was da draus geworden ist, aus dieser losen Idee, die Ausstellung, dann die Broschüre, dann jetzt das. Und ich finde es halt einfach echt kostbar, das so wahrzunehmen, aus einer Außenperspektive momentan, aber das wird cool.
Ja, davon gehen wir im Moment aus. Wir freuen uns dann, wenn es soweit ist, über entsprechende Rückmeldungen. Wir würden über unseren Instagram-Kanal die Informationen entsprechend teilen und dann eben herzlich auch dann einladen, erst dem Teaser zu folgen und dann auch gerne der ein oder anderen Folge. Wir sind sehr gespannt und auch ein bisschen aufgeregt. Es ist eine herrliche Aufregung, gerade auch eine intensive Zeit mit den Geschichten und dem Vor- und Nachbereiten der Experteninterviews. Aber wir sind guter Dinge, dass das eine runde Sache wird und dass wir eine Menge Menschen damit eine gute Zeit schenken können.
Das wäre schon eine perfekte Überleitung zu jeglicher Art von Formalitäten. Also das, was Anke gesagt hat, findet ihr auf jeden Fall in unseren Shownotes nochmal an Informationen, damit sich keiner Daten während dem Podcast aufschreiben muss. Das machen wir ja schon nicht.
Da fällt mir übrigens gerade ein,
ja?
Wir haben darüber gesprochen, dass die Folge, die wir jetzt gerade aufgesprochen haben, am 5. Mai kommt, was ja super gut ist. Der Punkt ist nur, weißt du, wann unsere Juni-Folge ist? Die dann nächste
Moment,
Folge?
Moment, warte, pass auf, du googelst und ich rate. Der 6. ist ein Samstag, der 7. ist ein Sonntag, der 8. Juni?
Ich kann dir sagen, am 8. Juni stehst du in der Kirche, da ist Pfingstsonntag.
Dann ist es der 9. Juni. Oder?
Da wir aber am 1. Montag eines Monats ausstrahlen, wäre die nächste Podcast-Folge eine Woche vor dem 9., was Pfingstmontag ist. Wir würden uns also am 2. Juni das nächste Mal hören.
Ich lag aber mit Juni schon mal ganz gut.
Auf jeden Fall. Ganz großes Kino, Herr Pastor. Ganz großes Kino. Und wir können, glaube ich, auch das schon mal spoilern.
Ja.
Wir haben das Thema nämlich schon klar.
Ja.
Weil in der Juni-Folge, wir nähern uns dem Sommer und damit auch hoffentlich Urlaub, unterrichtsfreier Zeit, Rentner-Dasein anderer Art, wie auch immer dann das jeweils heißen mag.
Anke gibt Urlaubstipps.
Tatsächlich bist du zuerst dran.
Ich bin zuerst dran? Mhm. Aha.
Wir würden uns in der Juni-Folge Themen widmen, Ideen widmen, was man an einem Sommer in und um das schöne Rehmagen alles erleben kann.
Da habe ich noch viel Zeit, die Gegend zu erkunden.
Die Geheimtipps aufzutun.
Oh, ich habe schon einen. Ich krieg schon wieder Hunger.
Na, da freuen wir uns doch auf die Juni-Sendung.
Wann kommt die nochmal?
Am 2. Sehr gut. Weil am 9. ist Pfingstmontag. Und
wie heißt unser Instagram-Account? Jetzt geht's hier Schlag auf Schlag.
Leto Ciso.
Tipptopp. Ich glaube, mehr haben wir nicht.
Blumenkübel.
Ja, ja. Ich würde meinen von am Anfang nochmal erwähnen, ich hatte Freunde aus dem Saarland. Nee, es ist Familie aus dem Saarland. Ihr habt es jetzt hier gehört. Sind nicht mit mir blutsverwandt, aber es ist Familie aus dem Saarland. Zu Besuch von Freitagabend bis Sonntagmittag. Wir haben lecker gegessen. Von Indisch über Italienisch bis Brauhausisch.
Klingt hervorragend.
Wir haben Brettspiele gespielt. Ich habe wieder Unmengen an Geld im Brettspielheld in Ahrweiler ausgegeben. Und ich war entspannt und erholt.
Das klingt schön. Mein Blumenkübel hat sich tatsächlich auch am vergangenen Wochenende ereignet. Ich durfte arbeiten. Das für sich ist jetzt noch nicht das Blumenkübelhafte. Aber es war frühlingsbunt in Bad Neuenahr. Und ein paar kirchliche Institutionen haben sich rund um die Rosenkranzkirche präsentiert. Und unser neues Ehrenamtsprojekt ist an den Start gekommen. Hm. Nämlich ein Rikscha-Fahrdienst. Und ich darf es an dieser Stelle ehrlich sagen, ich hätte nicht gedacht, dass ein Fahrrad eine solche Begeisterung auslöst. Von denen, die das fahren, also perspektivisch ist die Idee, Seniorinnen und Senioren eine unbeschwerte Ausflugsfahrt zu ermöglichen, indem Ehrenamtliche sie von A nach B fahren, was auch immer A und B danach ist. Aber nicht nur die Radfahrenden oder die Rikscha-Fahrenden waren total begeistert, sondern auch die jungen wie alten Fahrgäste und Fahrgästinnen und auch die Menschen, an denen die Rikscha vorbeigefahren ist. Also auch da hat dieses Gefährt Begeisterung ausgelöst und ich bin schon total gespannt zu beobachten, wohin sich dieses Projekt entwickeln wird. Es strahlt auf alle Fälle eine unfassbare Leichtigkeit aus. Das war schön.
Dann hoffe ich, der Rest der Woche, wenn ihr das hört, wird genauso schön wie das Wochenende, was wir jetzt hoffentlich demnächst haben, weil hier ist, wenn wir aufnehmen, ab morgen Abend Ostern. Ja, und dann ist auch endlich wieder Zeit für wir essen jeden Tag Schokolade.
Sehr gut.
Dann wünsche ich euch auf jeden Fall mal noch eine gute Zeit. Passt auf euch auf und wir hören uns am 2.6. Ciao.
Bis dann.